Ich habe euch heute die wunderschöne Kommode mitgebracht. Sie ist leider nicht meine, ich würde sie gerne behalten, aber sie gehört der Dunja und Mirko. Vielleicht schenken sie mir ja. Nein. Genau, auf meinem 50. genau, da geht noch ein Moment. Ich habe euch die Kommode mitgebracht, und zwar, wie sie mich erinnert. Die Kommode erinnert mich an eine Studienkollegin, die ich hatte, während dem Theologiestudium. Und zwar war sie jemand, ich habe sie so kennengelernt, und sie hat relativ schnell von sich selber gesagt, sie ist so ein Mensch, wo eben andere Menschen und ihren Charakter, den sie haben, in so Schubladen hineinpackt. Also sie macht Schubladen auf, steckt den Charakter oder die Charaktereigenschaften, die sie erlebt an dieser Person, in die Schublade, macht sie zu und sie bleibt zu und meistens eben in dem hinein. Also sie hat nachher das Denken von dieser Person und bringt es dann manchmal fast nicht mehr weg, um eben das Bild von dieser Person, die sie hat, irgendwie so ein bisschen genau ein anderes Bild überzukommen. Und irgendwann, wir sind miteinander unterwegs gewesen, wir sind zusammen in der gleichen Klasse gewesen, wir haben auch zusammen im gleichen Frauenwohnhaus gewohnt, im Studentinnenwohnheim, und irgendwann sagt sie, Franziska, weißt du, du bringst meine Schublade über dich, die ich so schön säuferlich angelegt habe, immer wieder zum Explodieren. Ich passe einfach scheinbar nicht mehr ganz in das Bild hinein, wo sie sich von mir gemacht hat. Und ich habe so gemerkt, ich selber bin doch manchmal einfach gleich. Ich selber tue mich auch, oder tue andere Menschen auch, etwa nach den ersten Eigenschaften einfach in eine Schublade. Und es fällt mir manchmal schwer, um die Schublade einfach ein bisschen zu sprengen oder ein anderes Bild davon überzukommen über andere Menschen. Und mit Gott, glaube ich, machen wir das auch etwa. Wir haben so ein bestimmtes Bild von Gott, wie Gott doch müsste sein und was Gott doch müsste machen. Und wir packen sie in die Schublade rein und manchmal fällt es uns extrem schwer, das Bild von Gott, das wir haben, auch wieder zu verändern lassen. Es ist schön in dieser Schublade rein, verpackt, bestens aufgehoben, und es fällt uns extrem schwer, dass wir auch nochmal ein anderes Denken über Gott dürfen überkommen. Und in dieser Serie wollen wir das Thema der Gnade mal nochmal neu zusammen anschauen. Und mal schauen, ja, wo ist denn Gnade eben im Leben von Jona? Dunja hat es schon gesagt, besonders sichtbar, besonders spürbar. Und ich glaube, im Leben von Jona gibt es einige Begebenheiten, wo eben genau das Denken über Gnade, das er hat, gesprengt wird. Wo das Denken, das er von Gnade hat, so komplett auf den Kopf gestellt wird und es plötzlich einfach nicht mehr in das Bild passt, wo er sich ursprünglich mal davon gemacht hat. Und wir wollen heute zusammen anhand vom Kapitel 1 mal schauen, ja, wo zeigt sich denn die Gnade, das unverdiente Eingreifen und Wohlwollen von Gott. Wo zeigt sich das und vor allem wie zeigt sich das im Leben von Jona? Und wir steigen gerade ein ins erste Kapitel. Ich lese uns die ersten 3 Verse vor. Und das Wort des Herrn erging an Jona, den Sohn Amittais, folgendermaßen: Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen, und er ging nach Jaffo hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihnen nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. Der Jona ist ein Prophet, wo man Geschichte von ihm lesen im Alten Testament. Und er kommt an dieser Stelle einen Auftrag von Gott über, nämlich den Auftrag nach Ninive, also ins Land der Assyrer, zu gehen, und diesen Menschen dort von Gott zu erzählen und sie zur Umkehr, zurück zu Gott hin zu bewegen. Und was der Jona macht, ist, er lehnt den Auftrag ab. Und er flüchtet. Und ich möchte euch etwas Spannendes zeigen, anhand von diesem Bild. Der Jona ist da unten in Israel beheimatet. Und sein Auftrag wäre jetzt da, nach Ninive zu gehen. Der liegt im heutigen Irak. Er müsste also da überlaufen, zu Fuß ungefähr 250 Stunden, wo er unterwegs wäre. Aber der Jona, was er macht, ist flüchten. Und zwar in die komplett entgegengesetzte Richtung. Er ist da unten in Israel er geht noch ein bisschen mehr als Meer runter und flüchtet über das Meer in die andere Richtung. Es passt jetzt hier leider nicht mehr drauf. In der anderen Richtung wäre der Tarsis. Und man geht davon aus, dass da im heutigen Spanien wird liegen. Also komplett in die entgegengesetzte Richtung. Noch mehr Gegensatz würde fast nicht gehen. Der Auftrag, den Jona überkommt, ist ein regelrechter Schock für ihn. Eigentlich wäre er dafür berufen, in seinem eigenen Volk, im Volk von Israel, Gottes Botschaft zu verkünden, zu predigen. Und jetzt kommt er den Auftrag von Gott über, in ein Land zu gehen, wo die Menschen nicht an Gott glauben, wo die Menschen Gott noch überhaupt nicht kennen, und er müsste ihnen dort die Botschaft bringen. Und dann kommt noch dazu, dass das Land der Assyrer, dass das ein brutales Land ist. Das sind Menschen, die böse sind. Das sind Menschen, die mit ihren Feinden ziemlich grausam umgegangen sind. Ein Müsterli möchte ich euch geben. Sie haben Menschen gefoltert, indem sie ihnen bei lebendigem Leib die Haut abgezogen haben. Und das hat natürlich unweigerlich letztendlich auch zum Tod geführt. Und da muss man sich mal vorstellen, das sind Menschen gewesen, die böse waren. Und zu denen müsste jetzt der Jona gehen und ihnen von Gott erzählen und sagen, hey, kehrt um, Gott liebt euch. Das ist ein Auftrag, den der Jona nicht machen kann, der für ihn ein riesiger Schock ist. Wie kann Gott verlangen, dass der Jona sich zu so einem grausamen Volk aufmachen muss? Und wie kann Gott dem Volk auch nur die kleinste Chance auf Gnade geben? Ich habe den Jona wirklich gut verstehen an dieser Stelle. Gibt es vielleicht Menschen oder Menschengruppen, die euch spontan in den Sinn kommen, wo ihr auch so denkt? Wo ihr auch denkt, der Mensch, der ist so böse. Der hat Gnade von Gott nicht verdient. Im Leben von Jona zeigen sich zwei Probleme. Einerseits die grosse Furcht, die er hat, die ich sehr gut nachvollziehen kann. Stellen wir uns vor, er muss zu einem Volk gehen, das so grausam ist, das so brutal ist und wo er eigentlich weiss, wenn er dort ist und ihnen von Gott erzählt, dann wird er nicht lebendig aus dem Land wieder zurückkommen. Er hat eine grosse Angst, die ihn gepackt hat. Und das andere, was sich auch zeigt, ist eben das Bild, das Jona von Gott hat. Sein Bild, das er sich von Gott gemacht hat, er hat Gott in eine Schublade reingepackt, ist so ein anderes. Und es passt nicht mehr zu dem, was er sich vorgestellt hat. Der Jona hat ganz eine klare Vorstellung davon, wer denn gut und wer böse ist. Für ihn ist klar, gut ist er und das Volk Israel und das darf gesegnet werden. Böse ist das Volk von Assyrien, sind die Menschen von Assyrien, von Ninive, und die müssen bestraft werden. Das ist doch die Gerechtigkeit von Gott. Der Jona hat ein riesiges Problem. Einerseits mit dem Auftrag, wo Gott ihm gibt, aber andererseits mit dem Auftraggeber, mit Gott selber. Und er fängt an zu zweifeln an Gott, an dieser Gerechtigkeit. Wahrscheinlich auch an dieser Weisheit von Gott. Er hat mächtige Zweifel. Vielleicht kennst du das aus deinem eigenen Leben, dass du zweifelst an Gott, an dem, wie er sich gerade zeigt in deinem Leben oder wie er sich eben nicht zeigt in deinem Leben. Vielleicht zweifelst du auch an der Gerechtigkeit, an der Güte, an dieser Gnade von Gott. Der Jona kennt keinen anderen Ausweg, als dass er die Flucht ergreift. Das ist die Strategie von ihm, wenn ich wirklich nachvollziehen kann. Ich glaube, ich wäre auch so. Möglichst weit weg, und das sehen wir bei ihm. Er möchte möglichst weit weg. Weit weg von Gott. Weit weg vom Tempel, wo Gottes Gegenwart eigentlich da wäre. Er möchte weg aus Israel. Er möchte weg von dieser Gegenwart von Gott und wahrscheinlich auch aus dem Dienst, aus dieser Berufung, die Jona eigentlich hätte. Einfach möglichst weit weg. Kann es sein, dass du dich selber jetzt in dem Moment vielleicht gerade auch auf einer Flucht befindest? Auf einer Flucht vor Gott? Vielleicht hättest du einen Auftrag von Gott, aber du merkst, den Auftrag, den kann ich schlichtweg nicht wahrnehmen. Der widerstrebt mir so. Vielleicht ein Auftrag, wo du Gott nicht kannst drin verstehen, oder so einen Ruf von Gott, wo du ihn absolut nicht mehr verstehst, wo es nicht mehr in die Schublade reinpasst, von dem Bild, wo du dir von Gott gemacht hast. Der Jonah flüchtet und nimmt mit dem ganz bewusst ein Ungehorsam, ja sogar grosse Rebellion in Kauf. Rebellion gegen Gott. Und das ist Sünde. Und wir lesen weiter, was Gott an dieser Stelle macht. Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. An dieser Stelle greift Gott ein. Gott setzt eine Grenze und sagt am Jona mit dem ganz klar: Hey, bis da an. Aber jetzt geht es nicht weiter. Jetzt ist fertig. Jetzt musst du umkehren. Die Flucht, die der Jona macht, ist ein Fehler. Und Gott setzt ihm mit dem Sturm ganz klar die Grenze und sagt: Jetzt geht es einfach da nicht weiter. Gott stellt sich am Jona in den Weg. Vor ein paar Jahren habe ich selber auch so einen Fehler gemacht, wo ich Gottes Ruf, sein leises Reden in mir nicht wahrgenommen habe oder vielleicht auch nicht unbedingt wahrhaben wollte. Und ich bin in eine Beziehung eingegangen, die eigentlich nicht hätte sein müssen oder vielleicht nicht unbedingt gewollt war. In dieser Beziehung war es schwierig, relativ schnell und von Anfang an. Und sie ist auch ziemlich schnell wieder auseinander. Es war eine kurze Beziehung. Und hinterlassen hat es Schmerz bei beiden Seiten und verletzte Herzen. Es war ungehorsam, dass ich nicht auf die Stimme gehört habe, die mich eigentlich hätte warnen wollen. Der Jona und auch ich, wir haben einen Fehler gemacht. Wir haben nicht auf Gott gehört. Bei ihm war es ein Auftrag, bei mir so ein Warnruf, den ich nicht wahrhaben wollte. Und das war ungehorsam Gott gegenüber und hat uns in einen Sturm hineingebracht. Beim Jona einen physischen Sturm, bei mir einen Lebenssturm, der es ausgelöst hat. Und mir ist es an dieser Stelle ganz wichtig, um etwas zu betonen. Und ich mache das anhand von einem Zitat von Timothy Keller. Er sagt, die Bibel sagt nicht, dass jede Schwierigkeit die Folge von Sünde ist, sehr wohl aber, dass jede Sünde mich in Schwierigkeiten bringt. Ich möchte mit dem nicht sagen, dass jeder Lebenssturm, den ihr vielleicht erlebt oder wo tobt in unserem Leben, aufgrund von dem ist, dass wir ungehorsam sind Gott gegenüber. Es gibt auch noch andere Gründe, es gibt andere Ursachen, warum wir so einen Lebenssturm erleben. Und das ist ganz wichtig, um das zu wissen und um das zu betonen. An dieser Stelle, aber in meinem Leben und im Leben von Jona, kommt der Sturm eindeutig aus dem Grund heraus, aus dem Ungehorsam heraus. Der Jona hat nicht gehört, er hat den Auftrag verweigert und ist geflüchtet. Und wir könnten jetzt aufhören und sagen, das ist die Moral der Geschichte, dass Schwierigkeiten da sind oder dass Ungehorsam zu Schwierigkeiten führt. Aber, und da bin ich sehr froh darum, das ist bei Gott eben nicht so. Er bleibt nicht bei diesen Fehlern stehen, es geht weiter. Es zeigt sich in all dem hinein, in dem Lebenssturm, wo der Jona erlebt, dass der Lebenssturm eben zu einem Gnadensturm wird. An einem Sturm, wo Gott am Jona nochmal ganz neu begegnen kann. Ein Sturm, der dazu führt, dass der Jona die Chance bekommt, zu einem völlig neuen Verständnis von dieser Gnade, von dieser überflüssenden Gnade, wo Gott für den Jona, wo Gott aber auch für die Menschen allgemein hat. Es ist ein Gnadensturm. Trotz dieser Fehler oder trotz dieser Rebellion, die der Jona macht, die der Jona ganz bewusst in Kauf nimmt, lässt Gott ihn nicht los. In diesem Sturm zeigt sich, dass der Jona keine Chance hat zum Flüchen von Gott. Gott ist da. Und er setzt ganz klares Zeichen, dass er ihn nicht aus den Augen gelassen hat. Es wird sichtbar, dass Gott den Jona unendlich liebt und ihm in diesem Sturm inne eine Grenze setzt, ihm aber auch klar macht, hey, so schnell wirst du mich nicht los. So schnell kannst du mich nicht abschütteln und vergessen aus deinem Leben raus. Es ist riesige Gnade, weil Gott könnte ja sagen, es ist mir egal. Du bist mir egal. Mach doch, was du willst. Hau ab, ich finde jemand anders, der den Auftrag macht. Aber Gott ist anders. Gott ist ein gnädiger Gott. Und Gott setzt am Jona da eine Grenze aus lauter Gnade. Und es wird noch etwas anderes sichtbar. Und jetzt fängt es wahrscheinlich ein bisschen an rütteln an unserer Schublade. Weil es zeigt sich noch etwas anderes. Gott liebt nicht nur den Jona, sondern Gott liebt Ninive. Stellen wir uns das vor, Gott liebt die Menschen, die so abgrundtief böse sind. Gott liebt die Menschen und er zeigt das, indem er den Sturm schickt und am Jona sagt, du hast einen Auftrag und ich will, dass du den Auftrag ausführst. Ich will, dass du nach Ninive gehst und ihnen erzählst, wer ich bin und wie gross ich bin. An meiner Schublade rüttelt da, weil das sind böse Menschen. Aber Gott ist grösser. Seine Gnade ist grösser. Und er liebt die Menschen in Ninive und möchte, dass sie von ihm hören, ihn erleben und ihn erfahren. Das ist unverdientes Eingreifen und Wohlwollen von Gott. Das ist seine überflüssende Gnade. Und Gnade ist es auch, und da sehen wir weiter, was kann passieren, wenn wir in so einer Misere sind, in so einem Lebenssturm. Und wir können erleben, was Gott aus einer Misere eben auch noch gut machen kann. Wir haben ja gelesen, oder wir wissen, und wir lesen es nachher auch noch, dass der Jona nicht allein unterwegs war. Er war ja auf dem Schiff. Und auf dem Schiff hat es noch einen Haufen andere Menschen gehabt, eine ganze Besatzung. Und wir wollen mal darauf schauen, wie sie reagieren. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien, jeder zu seinem Gott. Und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Also wir sehen, der Jona macht einen Fehler und er nimmt in diesen Fehler auch andere Menschen mit ihnen, die gar nichts dafür können. Die Menschen sind mit ihm auf dem Schiff und auch mit ihm in diesem Sturm. Das sind Menschen verschiedener Nationen, verschiedener Religionen, das sehen wir, weil jeder seinen eigenen Gott anbetet. Sie versuchen alles, um dem Sturm irgendwie Herr zu werden und um irgendwie ihr Leben noch zu retten, aber nichts hilft. Und sie merken, hey, der Sturm muss irgendwie etwas Größeres sein. Der Sturm ist nicht mehr einfach ein normales Wetterphänomen, das sie vielleicht kennt hält als erfahrene Matrosen oder Seeleute. Da, hinter dem Sturm, ist eine größere Macht. Und sie sprachen einer zum anderen, kommt, wir wollen Lose werfen, damit wir erfahren, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Und sie warfen Lose und das Los fiel auf Jona. Da sprachen sie zu ihm, sage uns doch, um wessen Willen uns dieses Unglück getroffen hat. Was ist dein Gewerbe und wo kommst du her? Was ist dein Land und von welchem Volk bist du? Die Menschen, die mit ihm auf dem Boot sind, stellen den Jona zur Rede. Wie sie erfahren, ja, der Jona hat die Schuld an dem Sturm. Und sie fangen ihn an ausfragen. Sie fangen ihn an fragen, woher kommst du, Jona? Wer bist denn du, dass da irgendwie so etwas Schlimmes passieren muss? Was ist eigentlich deine Aufgabe? Was ist dein Beruf, den du mitbringst? Und in all dem inne, und ich muss einfach darüber lachen, passiert etwas paradox. Der Jona wollte flüchten, um anderen Menschen, die Gott noch nicht kennen, nicht müssen, von Gott zu erzählen und von seiner Güte, von seiner Gnade. Und jetzt, mitten in diesem Sturm, mitten in dieser Situation, bleibt am Jona keine andere Möglichkeit. Der Jonah wird regelrecht herausgefordert von diesen Leuten, dass er ihnen eigentlich sagen muss, wer er ist. Und mit dem, dass er antworten muss, wer das er ist, muss er unweigerlich davon erzählen, wer denn Gott ist. Weil alles, was ihn verbindet, hat mit Gott zu tun. Er ist Israelit, er kommt aus dem Volk von Hebräer. Er hat den Dienst, die Aufgabe als Prophet und müsste verkünden von seinem Gott. Und alle die Sachen, die sie fragen, haben fest mit seiner Identität zu tun. Und er kann gar nicht mehr anders, als von Gott müssen zu erzählen. Auch das ist wieder paradox, aber eben, es ist Gnade. Es ist Gnade, es ist unverdientes Eingreifen und Wohlwollen von Gott. Es ist überflüssende Gnade. Der Jona macht einen riesigen Fehler, aber aus dem Fehler, aus dieser Misere heraus, die da passiert ist, kann Gott umso mehr nochmal sein grosses Handeln zeigen. Wir schauen nochmal weiter, was passiert. Er sprach zu ihnen, also er, der Jona, sprach zu ihnen, zu der Besatzung: Nehmt mich und werft mich ins Meer, so wird das Meer euch in Ruhe lassen. Denn ich weiß wohl, dass dieser große Sturm um meinetwillen über euch gekommen ist. Da ruderten die Leute mit aller Kraft, um das Ufer wieder zu erreichen. Aber sie konnten es nicht, denn das Meer tobte immer schlimmer gegen sie. Da schrien sie zu dem Herrn und sprachen: Ach Herr, lass uns doch nicht um der Seele dieses Mannes willen untergehen. Rechne uns aber auch nicht unschuldiges Blut an, denn du, Herr, hast getan, was dir wohlgefiel. Darauf nahmen sie Jona und warfen ihn ins Meer. Und das Meer hörte auf mit seinem Wüten. Da bekamen die Männer große Ehrfurcht vor dem Herrn und brachten dem Herrn ein Schlachtopfer dar und legten Gelübde ab. Der Jona hat einen Fehler gemacht. Er ist geflüchtet, er ist ungehorsam gegen Gott. Und der Fehler, der hat Konsequenzen gehabt. Aber wir sehen, dass Gott eben aus dem heraus etwas Riesiges machen kann. Trotzdem. Was auffällt an diesem Vers ist, dass die Besatzung Gott plötzlich anders ansprechen tut. Vorher war noch die Rede von vielen verschiedenen Göttern. Und jetzt, an dieser Stelle, fängt es, glaube ich, an, dass sie langsam etwas anfangen zu erkennen von Gott und wer Gott ist. Das Wort, das unterstrichen ist, oder das Wort Herrn, das auch gross geschrieben ist, ist im Hebräischen der Begriff Yahweh. Und Yahweh ist eine Gottesbezeichnung, die sehr, sehr viel Intimität ausdrückt. Wo so ein richtig grosser Aspekt von Beziehung dahinter steht. Gott hat sich an Mose mit dem Namen vorgestellt. Er hat ihm gesagt, wer er ist. Und dass plötzlich eine Besatzung, die Gott vorher noch nicht gekannt hat, anfängt zu merken, wer jetzt hinter dem steht, das ist so etwas Riesiges. Das ist Gnade, wie sie langsam anfangen zu erkennen, dass da ein unglaublicher Gott muss hinter all dem sein. Gott setzt am Jona Grenzen und das ist Gnade. Gnade ist es auch, dass Gott da ist, dass Gott Begegnung schenkt. Das ist unverdientes Eingreifen, unverdientes Wohlwollen von Gott. Seine überflüssende Gnade. Auch in meinem Leben, in dieser Geschichte, die ich euch vorher erzählt habe, hat mein Ungehorsam Konsequenzen gehabt. Konsequenzen war, dass zwei Menschen ein gebrochenes Herz hatten und dass es einfach nicht einfach war, auch nach dieser Zeit. Aber ich habe in dem, in dieser Misere, in dem Lebenssturm, den ich erlebt habe, eben auch besonders dürfen Gottes Gnade erleben, obwohl ich sie nicht verdient hätte. Ich durfte in eine Phase kommen, in der ich mein Leben nochmal komplett neu umdenkt habe, wo ich nochmal neu überlegt habe, was will ich denn eigentlich mit meinem Leben machen, was will ich aus meinem Leben machen. Und ich habe mich dann nochmal ganz bewusst entschieden, dass mein Leben Gott gehört und dass ich mit ihm unterwegs sein will. Und etwa ein Jahr später, nachdem die Beziehung auseinander ist, bin ich auf Basel Theologie studieren. Ich durfte nachher in die 5 Jahre Theologie studieren, wo Gott mir unendlich viele Mal in verschiedensten Situationen begegnet ist, wo er mich gesegnet hat und wo er mich in einen Dienst geführt hat, um anderen Menschen zu erzählen und um anderen Menschen ein Segen zu sein. Er hat meinen Fehler, den ich gemacht habe, gebraucht, um etwas noch viel Besseres daraus machen können. Das ist Gnade. Wenn ein Lebenssturm darf zu einem Gnadensturm werden. Und wir Menschen, wir machen Fehler. Wir sind mal rebellisch gegen Gott. Vielleicht bist du selber gerade in so einem Sturm, wo du erlebst, dass eigentlich Gott einen anderen Auftrag hätte. Oder wo du erlebst, hey, Gott ruft mich. Gott ruft mich in einen Auftrag hinein. Gott ruft mich vielleicht auch dazu auf, das Bild von ihm, das Bild von der Gnade nochmal neu zu überdenken. Vielleicht ist der Ruf ein Ruf von Gott aus lauter Gnade. Weil er dir nochmal neu möchte begegnen. Weil er will, dass du Gnade nochmal ganz neu lernst zu begreifen. Und dein Bild, dass diese Schublade explodieren von dieser Vielfalt, was denn Gottes Gnade ist. Die Frage ist, hörst du und hörst du auf den Ruf von Gott? Und wenn ja, was antwortest du? Wir haben manchmal das Gefühl, wir müssen perfekt sein, bevor wir zu Gott umkehren können. Bevor wir zu Gott kommen dürfen, bevor wir uns ihm nähern dürfen. Aber der Jona, mein Beispiel, oder auch die Assyrer, die böse waren, das zeigt, dass wir eben nicht perfekt sein müssen. Was es braucht, ist, dass wir hören und dass wir umkehren. Und wir müssen nicht perfekt sein. Gott ist mit uns. Auch dort, wo uns Fehler passieren. Auch dort, wo wir Stolperer sind. Auch dort, wo wir einfach unsere Schwachstellen, unsere Schlaglöcher haben. Auch dort ist Gott. Und vor allem ist dort seine Gnade. Sein unverdientes Wohlwollen und Eingreifen. Seine überflüssende Gnade. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, ich danke dir. Ich danke dir einfach für deine Gnade und mir fehlen die Worte darüber. Mir fehlen die Worte, um einfach zu sagen, wie dankbar ich dir bin, dass du aus Fehler, aus Ungehorsamkeit, aus Rebellion etwas so Grosses kannst machen. Und ich danke dir einfach für deine Liebe, die du hast. Sie passt manchmal nicht ganz in mein Bild, in die Schublade, die ich habe. Aber ich will dir Danke sagen, dass du uns die Liebe immer wieder auch zeigst, auf eine ganz neue Art und Weise. Und um das möchte ich beten, Herr, dass wir das Bewusstsein mitnehmen dürfen, auch in die neue Woche. Dass du und deine Gnade und deine Liebe so viel grösser ist. Sie passt nicht in meine Schublade, sie passt nicht in unser Denken hinein. Und wir wollen neu lernen, darüber denken und sie auch neu erfahren. Amen.